Ja, voll unfair, so lautet das Thema des heutigen Gottesdienstes. Und ich habe gesehen, dass auf der Wunschliste der Themen, die die Impulse-Gemeinde sich gewünscht hat, ganz viele Themen draufstehen, die eher gesellschaftlicher Art sind. Also Fragen, die in Richtung Gerechtigkeit, Wohlstand und so gehen. Und ich habe gedacht, das spiegelt auch ein bisschen die Unsicherheit wider, die die letzten Jahre in uns ausgelöst haben. Da gibt es steigende Lebenshaltungskosten, Naturkatastrophen und die nicht nur mehr im Ausland. Kriege, insbesondere der in der Ukraine, beschäftigt uns sehr. Die Klimaveränderungen und eine zunehmende Anzahl von Menschen, die in ihrem Land durch Hunger oder Krieg keine Zukunft mehr haben. Und danke für das Thema. Es war ein großer Gewinn für mich, mich damit zu beschäftigen. In mir schwelen die Fragen, wie gehe ich eigentlich selber mit den Nachrichten um? Nicht selten hinterlassen die Themen in mir einen Druck, der mich lieber wegschauen und leugnen lässt. Mein eigenes kleines Leben ist schließlich kompliziert genug. Manchmal tendiere ich auch zum Weltretten. Und mir stellt sich die Frage, wie kann ich als kleiner Mensch in dieser verrückten Welt mit offenen Augen leben, ohne Angst und Perspektivlosigkeit? Letztlich, wie verliere ich nicht die Hoffnung? Ich finde es spannend, heute Morgen mit euch diese Fragen zu erforschen. Aber zunächst die Frage: Gerechtigkeit, ist das eigentlich ein Thema für einen Gottesdienst? Ich würde sagen, das ist das Lieblingsthema der Bibel und deshalb nehme ich auch an, ein Lieblingsthema Gottes. Gerechtigkeit ist ein Thema, das zutiefst irritiert. Wir haben es gerade gesungen oder gesehen, Sand im Weltgetriebe oder Salz in der Wunde. Sorry, aber da müssen wir heute Morgen durch, das war euer Wunsch, das Thema. Das müssen wir uns jetzt mal gefallen lassen, wir müssen uns stören lassen. Wir müssen uns unterbrechen lassen. Kommt ihr mit? Seid ihr dabei? Dann würde ich euch einladen zu einem kleinen Filmausschnitt aus dem Film Das neue Evangelium. Für manche ist der Filmausschnitt vielleicht etwas ungewohnt. Das ist ein Jesusfilm, aber so ein ganz anderer. Für manche ist er vielleicht auch provokativ. Und er ist auf Italienisch. Ihr müsst also ein bisschen mitlesen, da gibt es Untertitel. Ich hoffe, dass die erscheinen, aber sonst muss jemand simultan übersetzen. Also, genau, also Film ab.
Se uno vuol venire con me, rinunzi a se stesso. Prenda la sua croce e mi segua.
Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata.
Siamo tutti liberi, siamo tutti liberi, siamo tutti.
Voi dite, intanto non serve a nulla lottare, combattere, perché la situazione non cambierà mai, che questo mondo rimarrà sempre così. Vi sbagliate, vi sbagliate. Il nemico non è chi è disperato, ma è chi getta i popoli nella disperazione. Il nemico non è chi fugge, ma chi costringe gli esseri umani a fuggire. Questo sono i nemici.
Ein Jesus-Film ganz anders. Geht es überhaupt? Der Regisseur Milo Rau lässt Jesus von Ivan Sanier spielen. Und Ivan Sanier ist ein geflüchteter Aktivist, der gegen die entwürdigenden Arbeitsbedingungen von in Italien gestrandeten Migranten protestiert. In Wirklichkeit ist er das. Er ist also eigentlich kein Schauspieler. Er führt die Revolte der Würde an. Geht das? Kann man Jesus so darstellen? Stimmt es mit dem Evangelium überein? Ist für Jesus Gerechtigkeit ein dermaßen wichtiges Thema? Manche von euch würden sagen, ja klar, er war ein Kämpfer für die Gerechtigkeit. Er wollte mit seinem Reich Gottes die gesellschaftlichen Umstände verändern. Und deshalb musste er sterben. Manche verbinden mit dem Thema Gerechtigkeit, aber vor allem Jesus als der, der wiederkommt, der die Welt richtet oder der Gerechtigkeit wiederherstellt und der eine neue Erde schafft. Das Reich Gottes also eher in der Zukunft, im Jenseits. Und tatsächlich hat die Betonung auf Jesu Leben oder Sterben auch eine Auswirkung darauf, wie wir selbst mit Ungerechtigkeit oder Gerechtigkeit in der Welt umgehen. Ich möchte euch mal die beiden Seiten so ein bisschen zeigen. Jesus als der Mahner für gerechte Umstände, das heißt also Heil in der Geschichte, Heil hier auf der Erde, und Jesus als der wiederkommende Sohn. Man sagt auch Heilsgeschichte. Wenn wir den richtenden und den wiederkommenden Jesus überbetonen, dann besteht die Gefahr zu denken, wir sind alle Sünder, das führt eh mit der Welt mal irgendwann ins Desaster. Wir hoffen auf Gottes Reich, der uns über das Jammertal der Welt hinwegtröstet. Die Welt geht uns nichts an. Da müssen wir uns aber als Christen die Religionskritik von Marx gefallen lassen. Er sagt nämlich, Religion ist Opium fürs Volk. Die Religion sorgt zwar für herrlichen Seelenfrieden, aber mit der Folge von Harmlosigkeit und im schlimmsten Fall mit der Folge von Verstrickungen in Machtverhältnisse. Für die Betonung als Jesus als Mahner für gerechte Umstände, da steht Jesus als der Mensch, der voll in den Dreck der Welt eintaucht, in die volle Ungerechtigkeit. Er wird so beschrieben, dass er an den Umständen so litt, dass es ihm den Magen umdrehte. Er hat die Welt so radikal geliebt, dass es ihm das Leben gekostet hat. Und da wird klar, ja, die Welt geht uns was an. Die Welt gehört den Visionären. Bei einer Überbetonung besteht hier die Gefahr der Hybris, der Überforderung, des Aktivismus. Und irgendwie hat uns das letzte Jahrhundert auch gelehrt, dass wir vorsichtig sein müssen mit Menschen, die den Himmel auf Erden oder den Himmel für eine Nation versprechen. Denken wir an den Nationalsozialismus oder an den Kommunismus. Ja, also eine Überbetonung hat auch so seine Gefahren. Aber ihr habt bestimmt sicher gemerkt, Jesus ist Mensch und Gott. Das Reich Gottes ist beides zugleich. Gottes Reich ist Gottes Wille auf der Erde und im Himmel, so wie wir es im Vater unser beten. Das Reich Gottes ist Heilsgeschichte und Heil in der Geschichte. Wenn wir hier auf der Erde Gerechtigkeit üben, dann ist das ein Zeichen für Gottes Gegenwart und für seine Zukunft. Die greifen ineinander über, man kann sie überhaupt nicht trennen. Und wenn Jesus von der Durchsetzung von Gerechtigkeit auf der Erde spricht, dann nimmt er Bezug zur Tora. Da ist er drin verwurzelt. Die Weisheitsbücher sind voll von Fragen der Gleichbehandlung. Die Propheten mahnen das Volk Israel zum fairen Umgang mit Waisen, Witwen, Fremden. Okay, so viel mal das Theologische, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Was soll ich jetzt tun? Das wird der Schwabe in mir jetzt fragen. Wo ist die To-Do-Liste? Müll trennen, beim Bauer vor Ort einkaufen, Kleider Secondhand oder verkaufen, Menschenrechtsorganisationen unterstützen und ich als Lehrerin Vorurteile bei meinen Schülerinnen selbst reflektieren und vermeiden, Flugreisen vermeiden oder, naja, vielleicht auch so ein Ablassbrief, so ein Schein zum Klimaschutzausgleich kaufen. Und dann ist doch mein Gewissen beruhigt. Oder? Ganz abgesehen davon, dass es irgendwie in der Bibel nicht so solche To-Do-Listen gibt. Auch, also ganz davon abgesehen, dass die To-Do-Listen nicht schlecht sind, ja, aber irgendwie arbeitet die Bibel wenig mit Listen. Das bin ich nicht so gewöhnt. Sondern die Bibel arbeitet mit Konfrontation. Und es gibt ganz klare Aussagen, zum Beispiel zum Thema finanzieller Überfluss. Damals hat der finanzielle Überfluss noch ein bisschen anders ausgesehen. Der sah so aus, dass man vielleicht zwei statt einer Jacke hat. Und Jesus sagt, wenn du zwei Jacken hast, dann gib die andere dem, der sie braucht. Oder dient einander mit dem, was ihr habt. Teilen als Lebenseinstellung. Das hört sich anstrengender an als die To-Do-Liste. Und wenn ich die Lebenseinstellung wirklich ernst nehme, dann stellt uns Jesus vor einen ganz schön großen Spiegel, weil ich und ihr alle seid geprägt von schöner Wohnen, von Wellness, von Wohlstandssicherung. Die Frage nach Besitzständen und vor allem auch global gesehen, wären sicher einen eigenen Gottesdienst wert, aber wir müssen uns die Frage stellen lassen, wem gehört das Geld, das ich zur Verfügung habe? Okay, die Sache mit dem Reich Gottes, die geht ein bisschen tiefer. Und irgendwie merken wir aber auch, das atmet irgendwie mehr Kreativität, mehr Hoffnung, mehr radikale Liebe als eine To-Do-Liste. Und wie inspirierend das sein kann, das zeigt Jesu Leben. Jesus spricht nämlich nicht einfach von dieser wahren alten Tora und zieht sich dann unter die Weisen der Welt zurück. Das Reich Gottes ist bei ihm Programm. Unter seinen Freunden waren Menschen, die gesellschaftlich nichts zu sagen hatten. Durch ihr Geschlecht, dadurch, dass sie aus der religiösen Gemeinschaft ausgestoßen waren, Arme, sogar politisch Radikale, Frauen, Zöllner, Fischer, Zeloten. Gerechtigkeit war bei den Jüngern bestimmt heiß diskutiert, weil sie waren Betroffene und die Zeloten hätten am liebsten gleich den bewaffneten Widerstand gegen die Römer geführt. Und die Beobachter, die Jesus und seine Freunde sahen, die haben schon geahnt, dieser Jesus von Nazareth aus diesem unbedeutenden kleinen Kuhdorf in einem winzig kleinen, instabilen Land innerhalb dieses Riesenimperiums Roms stellt die Welt auf den Kopf. Da ist irgendwie was völlig anders. Und was die Menschen damals ganz hautnah erlebt haben, das drückt die Bibel in der Bergpredigt so aus. Willkommen, die du nix auf der hohen Kante hast. Willkommen, denn in meinem Reich bist du glücklich zu schätzen. Du, die mit offenen Augen durch die Welt geht und an der Not von Menschen, Tieren und Pflanzen leidest. glücklich und nicht als bedauernswert einzuschätzen, wenn du durstig bist nach Gerechtigkeit. Glücklich, wenn du daran glaubst, dass deine Freunde, deine Klasse, deine Familie friedlich zusammenleben können. Vielleicht beginnst du bald sogar deinen Feind zu lieben. Glücklich, du hartnäckig freundlicher und barmherziger. Glücklich, denn du bestehst nicht auf deinen Vorteil. Manche finden dich nicht passend für Gottes Reich. Manche schließen dich aus oder wollen dich mundtot machen. Manche belächeln dich lieber, weil sie dich anstrengend und unangepasst finden. Aber genau hier bist du richtig. Du gehörst mitten in die Reich Gottes Bewegung. Und wie sieht diese Reich Gottes Bewegung aus? Wenn ich Jüngerin gewesen wäre damals und ich hätte gefragt, wie das Reich Gottes Realität werden kann, dann hätte mir Jesus, so viel wissen wir jetzt, keine To-Do-Liste gegeben, sondern er hätte sich zu mir gesetzt und eine Geschichte erzählt, ein Gleichnis. Er hätte gesagt, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig. Aha, und in mir würde endlich ein Licht aufgehen. Das Senfkorn kann nicht anders. Es ist so voll Leben, es muss wachsen. Der Sauerteig kann nicht anders. Er ist so voll Leben oder Bakterien, der muss sich ausbreiten. Das ist wie eine Programmierung. Wenn die richtige Zeit da ist, dann kommen die Triebe aus dem Senfkorn. Wenn die richtige Zeit da ist, dann ist das ganze Brot erfüllt vom Sauerteig. Unscheinbar im Verborgenen. Verändernd und verwandelnd. Es wächst, erfüllt, ist ein Prozess. Und dann würde ich denken, Silke, gewöhn dich an anders, vergiss deine To-Do-Listen. Und dann würde mir Jesus einen Salzstreuer hinstellen und sagen, schau mal, das seid ihr, du und deine und die anderen Weltverbesserer. Ihr seid das Salz der Erde. Ich weiß, du bist vergesslich, ich schenke dir den Salzstreuer. Gewöhn dich an anders. Bei allem Untragbaren und Unsagbaren und manchmal mit Magenschmerzen. Aus einem Senfkorn wird nie ein Busch, wenn er nicht in Kontakt mit der Erde geht. Ein Sauerteig kann sich nicht ausbreiten, wenn er sich nicht mit dem Mehl mischt. Und ein Salzkorn wird seine Wirkung nie erfahren, wenn er nicht in der Suppe landet. Um es mal in deinem Soziologen- und Sozialpädagogen-Deutsch zu sagen, ihr habt schon recht, die Welt krankt an Beziehungslosigkeit. Ihr habt den Kontakt zu Tieren, die ihr esst, zu Wäldern, die für euch rauschen und euch beschatten, zur Schwester und zum Bruder verloren. Verbindet euch, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz in der Suppe. Vermischt euch, seid informiert, lest Zeitung, habt Interesse an euren Mitmenschen, salzt. Seid unangenehm und mischt euch ein. Verstreut euch in die Wunden, dass es schmerzt und heilt. Dass du lebst, genau du, das macht einen Unterschied. Gewöhn dich an anders. Mitten in den Fragen und Verfangenheiten, die man immer noch hat, in denen du dich befindest. Mitten in den Schaudernissen der Welt, die dir den Atem nehmen. Da atmet Gottes Reich Gelassenheit. Es ist schon da und es kommt mit seiner ganzen Auferstehungskraft dir entgegen. Und weil die Bewegung nicht aufzuhalten ist, bestimmt nicht Angst und Starre und Druck mein Handeln, sondern Hoffnung, Lachen, Singen, Tanzen, Träumen, Verkingen von den Augen. Etwa wie Martin Luther King, der davon träumte, dass seine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben, in der sie nicht nach ihrer Hautfarbe nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden. Oder Nelson Mandela und Desmond Tutu, die einen beharrlichen und gewaltfreien Widerstand gegen die Apartheid in Südafrika herbeiführten. Oder die Menschen, die die friedliche Revolution in Leipzig starteten. Mit einer kleinen Schar, die zusammen gebetet hat, wurden zigtausende auf den Straßen. Und sie haben völlig gewaltfrei die Einheit errungen. Bald feiern wir das wieder. Oder wie Tony Riaudo, australischer Agrarexperte, der in den letzten 35 Jahren Millionen Kleinbauern in Afrika dazu inspirierte, Bäumen eine Chance zum Wachstum zu geben, anstatt sie als Feinde und Futter oder Feuerholz zu betrachten und somit nicht nur das Land wieder grün gemacht hat, sondern die Erde wieder fruchtbar. Oder die Ehrenamtliche, die der Einsamkeit der Heimbewohner im Lorenzhaus abhilft, indem sie die Bewohnerin jede Woche besucht oder jeden Tag. Oder die Schülerin, die sich in der Pause zu der Außenseiterin setzt. Oder. Wo wird das Reich Gottes für dich sichtbar? Zu der Frage wollen wir euch nachher gleich hören. Und die Moderatorinnen stehen schon in den Startlöchern, um euch da zu instruieren. Und außerdem kriegt ihr auch nachher, weil ihr vielleicht genauso vergesslich seid wie ich, einen Salzstreuer, aber nur zweidimensional auf einem Kärtchen, das euch daran erinnern soll. Wir sind das Salz in der Suppe.